Wegweiser Podcast von und mit Katrin. Der Podcast zur Motivation. Ein herzliches Moin aus Hamburg. Wo auch immer du derzeit bist, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir und ich finde es klasse, dass du wieder mit dabei bist und dem Austausch und den Impulsen hier lauscht. Vielleicht hörst du zum ersten Mal rein oder der Titel dieses Podcasts hat dich einfach angesprochen. Wie auch immer, ich finde es großartig, dass du da bist und wir somit ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Mein Name ist Katrin Schumann und ich bin voller Vorfreude auf den Austausch mit meiner Interviewpartnerin, denn es geht heute unter anderem um Visionen, Mut, Entscheidungen und auch um eine Reise in ein Land, in dem ich selber noch nie war und das schon seit Jahren auf meiner Lebensliste steht. Ich liebe es, mich mit Menschen über ihre Geschichten, ihre Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen. Denn alles, was in unserem Leben geschieht, hilft unserem eigenen Wachsen und der eigenen Weiterentwicklung. Mein Kopf ist immer wieder voller spannender Fragen und mir geht es dabei stets um einen offenen und emotional ehrlichen Austausch mit Menschen wie du und ich. Und hierbei geht es mir im Besonderen für dich um das Geschenk, welches dir dieser Austausch, den du hier hörst, bringt, indem du für dich selber reflektierst und du dich in der Geschichte in Teilen wiedererkennst. Deine eigenen gemachten Erfahrungen dabei genauer beleuchtest, denn die meisten Menschen haben nicht Angst vor dem Schatten, sondern vor dem Licht. Hier hörst du, wie sind andere damit umgegangen? Du bekommst eine Sichtweise aufgezeigt und entscheidest dich für einen Perspektivwechsel, mit gewissen Dingen umzugehen. Du bereicherst dich damit und kommst somit für dich besser ins Handeln. Du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens. Niemand hält dich mehr davon ab als du selbst. Nimm du dir aus diesem Wegweiser-Podcast das daraus mit, was für dich wichtig ist, oder teile diesen Podcast mit Menschen, die du kennst und die sich gerade einer solchen Herausforderung stellen, ausprobieren und sich trauen wollen. Freiwillig. Gerne nehme ich für dich das Wort freiwillig auseinander. Frei und willig, neue Erfahrungen machen zu wollen. Doch wie kam überhaupt meine heutige Interviewpartnerin zu mir? Spannend, die Geschichte hinter der Geschichte zu erfahren und wie wir uns gegenseitig immer wieder bereichern und voneinander lernen können. Offen sein und bewusst hinhören und für sich selbst reflektieren. Meinen Gast heute kenne ich nämlich schon ganz lange. Ich habe in der Vorbereitung genau nachgerechnet und es sind jetzt 10 Jahre. Sie wurde in genau dieselbe 5. Klasse eingeschult wie meine große Tochter und sie ist ein Wirbelwind. Eine Persönlichkeit, die schon immer viel zu sagen hatte. Neugierig, wissbegierig und immer offen Neuem gegenüber. Sehr intelligent und sie hat ein großes Herz. Obwohl sie in der 9. Klasse die Schule verlassen hat, um auf ein Internat zu wechseln, ist der Kontakt weiter bestehen geblieben, was mich wirklich sehr, sehr freut. Und ich persönlich finde den Austausch mit jungen Menschen extrem bereichernd. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie Kinder erwachsen werden und ihren eigenen Weg gehen. Und nach ihrer Erfahrung im Ausland habe ich sie auch ein Stück begleitet. Wir haben uns viel dazu ausgetauscht und in dem Zuge habe ich sie auch gefragt, ob sie Lust hat, bei meinem Wegweiser-Podcast mitzumachen, um von ihren jungen Lebenserfahrungen, die sie gemacht hat, zu berichten. Und sie hat, nachdem ich ihr das Konzept vorgestellt habe, ja gesagt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier heute als Gast in die schönste Stadt der Welt gekommen bist, um dich mit mir zum Thema »Traue dich mutig und probiere weiter aus, um dich selbst immer besser kennenzulernen«. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist.
Ja, moin, muss ich hier in der schönsten Stadt der Welt jetzt sagen.
Wunderbar, da bist du ja genau richtig bei mir. Ich hoffe, ich habe dich so richtig beschrieben. Was denkst du? Passt das?
Ich fühle mich geschmeichelt auf jeden Fall.
Fühlt sich geschmeichelt, wunderbar, hervorragend. Julia, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wo kommst du her, was machst du, wo lebst du? Erzähl doch mal.
Also ich bin jetzt 19 Jahre alt. Ich bin ursprünglich im Taunus aufgewachsen, bin dann, wie schon erwähnt, auf ein Internat im Rheingau gegangen, habe dann ein Jahr Pause gemacht nach dem Abitur und studiere mittlerweile Jura in Heidelberg.
sehr, sehr cool. Sag mal, also du hast dein Abitur gemacht und sagst jetzt, dass du erstmal ein Jahr Pause gemacht hast. Ich persönlich finde das auch immer sehr, sehr gut. Hey, ihr wart jahrelang genug in der Schule. Warum soll man dann nicht einfach auch mal sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal ein Jahr nichts, komm erstmal runter, überleg mal, in welche Richtung ich gehe. Wann war für dich so der Moment, dass du gewusst hast, okay, jetzt entscheide ich mich, was mache ich jetzt nach dem Jahr, was ist mir wichtig, was kam da so bei dir hoch?
Also das erste Mal, dass ich das gedacht habe, war aus einer sehr kindlichen Motivation heraus, weil ich irgendwann mal eine Doku darüber gesehen habe, irgendein Mädchen, die auch eben nach der Schule irgendwo in Thailand Elefanten gerettet hat, fand ich ganz klasse. Und so kam tatsächlich erstmal die Idee, stimmt, ich könnte ja auch was anderes von der Welt sehen. Das ist dann ausgereift in dem Sinne, dass ich irgendwann schon für mich selbst feststellen konnte, dass ich unfassbar behütet aufgewachsen bin und dass ich immer ja sehr, ja nicht nur behütet, sondern eben auch nur das Positive von der Welt bis jetzt gesehen habe. Mhm. Und ich dann dachte, okay, das ist etwas, was für mich total toll war und wofür ich sehr dankbar bin. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man seinen Horizont insofern erweitert, dass man sich eben auch klar macht, es gibt eben nicht nur schöne Dinge auf der Welt und es gibt eben auch ja, Orte, in denen es anders aussieht als irgendwie im Rheingau oder in schönen Vorstädten von Frankfurt.
Und, also rosa Wolke mal, nicht mal rosa Wolke, sondern ganz bewusst zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach auch mal eine andere Erfahrung machen, mal eine andere Farbe des Lebens, sage ich jetzt mal so, sehen. Definitiv. Und da Erfahrungen machen möchte.
Genau, und für mich war das irgendwie so, dass ich gesagt habe, okay, ich war mir auch einfach nicht sicher, was ich studieren möchte. Ich finde das unfassbar schwierig, dass Menschen heutzutage mit 17 wissen sollen, irgendwie das und das möchte ich machen für den Rest meines Lebens. Das konnte ich einfach noch nicht und ich finde, die Schule bietet einem auch nicht unbedingt die Möglichkeit, das für sich rauszufinden. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt in verschiedene Richtungen gehen, ich möchte ins Ausland, ich möchte auch Praktika machen und so für mich irgendwie mich auch noch ein bisschen besser kennenlernen.
Okay. Ganz wunderbar. Also da sprichst du mir natürlich aus der Seele. Da bin ich immer auch ein ganz, ganz großer Freund davon. Denn das wahre, echte Leben ja, findet tatsächlich nicht in den Schulbänken statt, sondern ja, sich auf das richtige Leben vorzubereiten auch. Man bekommt Parabeln, alles Mögliche beigebracht, aber wie du eine Versicherung abschließt oder ja, was will ich eigentlich? Wo liegt mein Potenzial, meine Stärke, mein Fokus? Ja, das geht dann auch ein bisschen unter. Gut, um das jetzt nochmal uns auf den Weg zu bringen, du hast dann eine Entscheidung getroffen, für genau was zu tun?
Also vor allem habe ich mich entschieden, dass ich eben die erste Hälfte von diesem Jahr, geplant waren eben 6 Monate, einen Freiwilligendienst in Südafrika in einem Township von Kapstadt machen möchte. Hatte für mich verschiedene Gründe. Ich wollte in ein englischsprachiges Land, weil ich immer schon gesagt habe, dass wenn ich das mache, ich diese Kultur auch intensiv kennenlernen möchte. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, gut, wenn ich die Sprache der Menschen vor Ort nicht richtig spreche, dann werde ich die Kultur nicht kennenlernen. Zusätzlich fand ich Südafrika von der Geschichte her einfach immer sehr faszinierend. Mhm. Wollte da irgendwie, ich weiß nicht, manche Orte der Welt, da hat man, finde ich, so ein intuitives Gefühl, dass man sagt, da möchte man einfach mal hin. Und für mich war Südafrika immer so ein Land.
Okay, das hat dich inspiriert. Und da hast du auch gemerkt, so ganz bewusst, ja, das fühlt sich für mich richtig an, dorthin zu gehen. Ja. Hast du dir dann eine Organisation gesucht oder wie ging das dann, wie war da der Plan?
Das war relativ kompliziert, weil ich ja noch nicht 18 war, als ich mit der Schule fertig war. Mhm. Das heißt, ich musste mir das mehr oder weniger über so eine private Organisation irgendwie zusammenbasteln, was teilweise auch echt kompliziert war, weil das eben rechtlich auch einfach schwierig war, mit 17 ins Ausland zu gehen für eine lange Zeit. Hat dann am Ende eben funktioniert, mit Komplikationen, aber es hat funktioniert.
Okay, gut. Also, du hast dich dafür entschieden, ihr habt da eine Organisation gefunden. Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Also, meine Eltern fanden es erstmal, also haben das sehr befürwortet, überhaupt diese Entscheidung, ich möchte woanders hingehen. Mhm. Auch die Entscheidung, ich möchte eben nicht Work and Travel in Australien machen, sondern ich möchte schon irgendwie auch mich mit inhaltlichen Themen so auseinandersetzen und irgendwie ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Was überhaupt nicht gegen Work and Travel in Australien spricht, aber wo ich irgendwie schon das Gefühl hatte, okay, ich will wirklich mich mit Problemstellungen auch auseinandersetzen dort vor Ort. Natürlich kam das Thema auf, okay, wie ist das? Da muss man auch einfach mal sehr ehrlich sein. Südafrika hat immer noch eine der höchsten Kriminalitätsraten weltweit, die höchste Vergewaltigungsrate weltweit. Also ich finde, dass Südafrika in der allgemeinen Wahrnehmung die Regenbogennation ist, wo man schön Safari machen kann. Und das ist es nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch in meiner Vorbereitung auch echt wieder festgestellt, dass man da doch irgendwie ein anderes Bild von hat, weil man irgendwie denkt, dann kam Nelson Mandela und alles wurde gut. Und da habe ich auch mit vielen Gesprächen mit meinen Eltern auch immer wieder drüber debattiert. Wir kamen so ein bisschen zum Schluss, dass wir gesagt haben, ich bin nicht die Erste, die da hingeht. Da fahren viele Leute hin. Da machen viele Leute Urlaub und da machen auch viele Leute Freiwilligendienste.
Ja.
Wenn das so gar nicht gehen würde, dann würden die das auch nicht anbieten. Genau, irgendwo ist ja Angebot und Nachfrage, das muss ja irgendwie funktionieren. Und so kamen wir so ein bisschen zu dem Schluss, dass wir gesagt haben, okay, vor allem auch in der Zeit mit WhatsApp, mit Skype.
Ja, du bist ja nicht ab von allem.
Genau,
ja.
Wir sind in Kontakt und wir kriegen das da so hin.
Okay, gut. Also die Entscheidung ist gefallen. Es gab auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, wo du gesagt hast, mache ich jetzt vielleicht doch einen Rückzieher. Das war das Ziel und das hast du auch verfolgt. Also es war kein Moment, wo du gesagt hast...
Nee, weil das auch irgendwie für mich, ich hatte diese Entscheidung irgendwie gefühlt schon so früh getroffen, so nach dem Abi mache ich dann irgendwas und es wird Südafrika. Und ich war dann auch, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, irgendwie wie das war, wenn man einen Schulabschluss gemacht hat. Man hat da sein Abitur, man ist da in seiner Blase drin, man hat die Abiturprüfung. Ich habe dann noch einen Monat Praktikum in Berlin gemacht. Ich hatte auch gar keinen Kopf für was anderes. Also ich habe mich wirklich... Nachdem ich mein Abitur bekommen habe, 3 Wochen später saß ich schon im Flieger nach Kapstadt. Ich war auch einfach, also das sage ich auch im Nachhinein, ein ganz großer Fehler. Ich hätte erstmal die Erlebnisse sacken lassen müssen, die davor da waren, um dann irgendwie reinzumachen und dann das nächste Abenteuer zu starten. Aber
naja, ein Fehler war es nicht. Es war einfach dein Weg und du hast es so entschieden und du hast es gemacht, du hast dich in den Flieger gesetzt, was ich wirklich mega mutig finde, wirklich. Du hast diese Entscheidung getroffen. Du bist dahin geflogen. Julia, wie war das? Du kamst da an, erzähl.
Ja, also ich kam da an und ich glaube, es war erstmal sehr, sehr surreal. Also ich glaube, das wäre es aber überall gewesen. Also wenn man irgendwie dann doch denkt, wie gesagt, ich kam aus meinem Strudel von Abiturprüfung, Praktikum, Abschiedszeremonien.
Und hattest quasi noch das Abendkleid an, ja?
Genau. Also ich war noch auf dem Ball und schwupps war ich dann irgendwo in Südafrika. Und es war natürlich auch einfach anstrengend. Du sitzt ja dann ewig im Flieger und dann schlägst du nochmal um und dann sitzt du wieder im Flieger und ich war dann auch einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert mit der Situation. Und ich kam da an und dachte, ja, mal schauen, was das jetzt so bringt irgendwie. Aber mir ist schon am ersten Abend so ziemlich klar geworden, huch, wo hast du dich denn eigentlich hier drauf eingelassen? Also so diese Länge von 6 Monaten und auch dieses, es sind echt schon sehr viele Kilometer zwischen mir und zu Hause. Das wird einem, wenn man dann vor Ort ist, auch echt schlagartig bewusst.
Was hast du dann gemacht? Also du hattest ja eine Aufgabe dort. Erzähl doch mal darüber ein bisschen, also was du da genau zu tun hattest. Du warst wahrscheinlich bei einer Familie, warst du ja untergebracht, ja?
Genau, also ich war bei einer Gastfamilie. Vielleicht ganz kurz zu dieser Lage dort. Also man muss Kapstadt unterteilen. Es gibt die Innenstadt und ich sag mal die schönen Stadtgebiete, wo eben vor allem Wohlhabende und das muss man einfach sagen, auch vor allem weiße Menschen leben. Dann gibt es die Townships, das ist das, was wir uns klassischerweise als die Wellblechhütten vorstellen. Und dazwischen sind die Suburbs. Die Suburbs sind zwar irgendwie Steinhäuser, aber es ist für unsere Verhältnisse trotzdem eine sehr große Armut da. Und es ist vor allem auch eine sehr große Kriminalität da, weil da die ganzen Gangfights stattfinden. Und ich war in einer Schule. Die Schule war so am Übergang vom Suburb zum Township. Die meisten Kinder kamen aus Townships und gelebt habe ich in einer Gastfamilie in einem Suburb. Und ich bin dann eben immer zur Schule. Die Schule war ungefähr von 8 bis 15 Uhr und habe dann in einer 7. Klasse, das ist so Alter 13, 14, eben mitgeholfen, den Unterricht zu gestalten, vertreten, mit unterrichtet, mit den Kindern Aufgaben gelöst, ganz verschiedene Dinge.
Okay, also du warst praktisch, ja, als eigentlich wie eine Lehrerin, Hilfslehrerin, warst du dort eingesetzt, ja. Wie war das für die Kinder? Also die wussten ja wahrscheinlich, dass du von ganz weit weg herkommst und die haben das ja wahrscheinlich auch erklärt dann, oder haben vielleicht auch mehrere Schülerinnen dort gehabt. Wie war das? Wie war das für die Kinder?
Also die Kinder sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Die kannten das schon, dass Freiwillige da waren, weil dieses Schulprojekt natürlich schon eine Weile existiert hat. Es war sehr unterschiedlich zwischen Faszination von Die kommt von ganz weit weg und erzählt uns jetzt was. Sehr lustig war immer die Fußballbegeisterung der Jungs irgendwie, denen ich dann erzählen musste. Nein, auch wenn ich aus Deutschland komme, habe ich Thomas Müller noch nie persönlich getroffen. Das ist immer sehr süß. Bis hin zu auch schon einer sehr ablehnenden Haltung teilweise. Also schon auch so dieses, warum kommst du jetzt hierher und du hast mir jetzt nichts zu sagen, du verstehst das hier ja alles nicht. Also es waren sehr gemischte Sachen.
Mhm. Okay, gut. Du hast da jetzt also unterrichtet, du hast das gemacht. Was ging auch so in dir? Was hat sich da abgespielt? Du hast ja wahrscheinlich auch, also so wie ich dich kenne, auch immer wieder hingefühlt. Wie ging es dir damit? Wie fühle ich mich? Ja.
Also man merkt dort vor Ort einfach erstmal sehr, sehr extrem, dass die Probleme nicht lösbar sind. Mhm. Also das war einfach echt hart. Ich bin da hingekommen, motiviert.
Völlig voller Euphorie.
Genau, ich helfe den Kindern jetzt, ich kann jetzt was ändern. Mhm. Und das Erste, was mir auch meine Lehrerin, Mrs. Kumalo, mit der ich immer noch Kontakt habe und die eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit ist, die Kinder auch wirklich weiterbringen will, das Erste, was sie gesagt hat, ist, ja, Julia, das ist hart, aber du wirst die Welt nicht retten können und du wirst hier nichts verändern können. Mhm. Und ich bin 30 Jahre in diesem Schulbetrieb, auch ich werde es nicht retten können, weil das einfach ein Fehler in dem System ist, wo man als Einzelner erstmal sehr hilflos steht. Mhm. Natürlich macht sich das konkretisiert sich dann an Themen wie, dass du mit den Kindern da nicht diskutierst darüber, ob die Hausaufgaben nicht gemacht werden, sondern dass dann ein elfjähriges Kind auf einmal ein Messer aus dem Mäppchen zieht und du jetzt eine Diskussion führst, warum dieses Kind ein Messer mit in der Schule hat und das Kind dir dann aber sagt, dass wenn es das Messer nicht mitnehmen darf, es nicht mehr zur Schule kommen kann, weil es sich nicht traut, diesen Schulweg ohne Messer zu machen.
Mhm.
Was sollst du tun?
Du mit bist 17. Du stehst mit 17 da, du hast eine Vision, du willst die Welt retten und stehst dann da und wirst mit so einer Situation konfrontiert. Julia, wie bist du damit umgegangen? Also ich meine, das ist ja schon eine harte Nummer.
Also ich war extrem hilflos in der Situation. Mhm. Was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich mich mit anderen Menschen darüber austauschen konnte. Mhm. Das ist eine sehr, sehr verbindende Erfahrung gewesen. Die Leute, mit denen ich, das waren gerade zwei Jungs, die ein bisschen älter waren als ich, mit denen ich mich da super viel drüber ausgetauscht habe, wo ich auch das Gefühl hatte, dass die das auf einer tiefgehenden Ebene auch verstehen irgendwie.
Wo kamen die her?
Aus Deutschland.
Auch aus Deutschland.
Genau.
Mhm. Okay.
Und mit denen habe ich auch immer noch super viel Kontakt, weil das einfach was sehr, sehr Verbindendes ist. Ich glaube, dass man das nicht verstehen kann in diesem Moment. Mhm. Ich glaube, du bist damit erstmal überfordert und ich bin damit heute noch überfordert, weil das einfach was ist, was man irgendwie nicht fassen kann in diesem Moment. Aber so insgesamt hat es mich wirklich fertig gemacht. Mhm. Also das war ja dann...
Die Zuhörer wissen, wie lange war der von dem Punkt an, als du dort angekommen bist, bis zu dem Punkt, bis diese Situation entstanden? Was war das für ein Zeitraum?
Also das ist schwer zu sagen, weil es eben nicht eine große Situation gab, sondern weil es immer wieder kleine Situationen gab.
Okay.
Also dann hast du mal so eine Situation in der Schule. Dann merkst du irgendwie, okay, wenn ich hier in der Gegend joggen gehe, dann werfen die Leute Äste nach mir irgendwie. Also ganz, ganz skurrile Situation. Dann merkst du irgendwie, ich durfte teilweise nicht in die Schule gehen, weil dann Aufstände waren. Ich konnte teilweise eine Woche lang durfte ich nicht unbegleitet zur Schule gehen, weil ich eben weiß war in einem Viertel, in dem man nicht weiß war. Die Kleinigkeiten in der Sprache, also das ist für uns schwer vorzustellen, weil das Wort Rasse in unserem Sprachgebrauch einfach verboten ist. Und dort sprichst du und denkst du in Rassen. Und die Leute sind stolz darauf. Das ist auch nicht negativ konnotiert, aber für dich ist das merkwürdig. Und dann häuften sich Situationen, in denen ich wirklich Angst hatte. Also es gab eine Situation, da wurde eine Leiche gefunden, relativ nah bei unserem Haus. Und da habe ich dann gefragt, weil ich natürlich skandalträchtig gleich wissen wollte, ob wir jetzt interviewt werden von der Polizei oder sowas. Da lachte meine Gastmutter nur und sagte, nein, nein, das passiert so häufig, da interessiert sich doch keiner mehr für.
Okay.
Und das sind einfach Situationen, wo du irgendwie so, wo du nicht sagen kannst, da gab es den einen Moment, sondern wo dir einfach immer mehr klar wird, dass dieses...
Das ist Normalzustand hier.
Ja, und auch das, also es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und die untersten Stufen, das vergisst man immer. Erstmal kommt, glaube ich, Nahrung und so die Grundbedürfnisse. Mhm. Und die zweite Stufe ist Sicherheit.
Mhm.
Und das ist ein Bedürfnis, da denkst du nicht drüber nach in deinem Leben in Deutschland, mhm. weil mhm. das ist diese Stufe, auf der wir uns befinden, ist die Selbstverwirklichung, weil mhm. wir alles andere erreicht haben.
Mhm.
Und wenn dir auf einmal klar wird, dass diese Stufe Sicherheit nicht Selbstverständliches mhm. ist und du auf einmal Angst hast,
mhm.
das ist ein ganz beklemmendes Gefühl.
Ja, ja, ich verstehe, absolut. Wie war das in der Familie? Was war das für eine Familie, wo du dort untergebracht warst? Hattest du ein gutes Verhältnis zu dieser Familie?
Also das war ein weiterer Problemfaktor. Ich habe meine Gastfamilie gewechselt. Meine erste Gastfamilie war in einer religiösen Gemeinschaft, die teilweise als Sekte eingestuft, teilweise nicht. Also es war sehr speziell und ich bin selber ein sehr religiöser Mensch, würde mhm. ich sagen. Deswegen bin ich da sehr, sehr offen gegenüber gewesen. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da Diskussion auf der Ebene Gott existiert nicht angefangen mhm. hat. Aber ich erinnere mich da an eine Diskussion mit denen, wo ich wirklich am Ende für meine Meinung, und die Meinung war wirklich ein, wenn ihr Wirtschaftsbeziehungen zu Ländern pflegt, die muslimisch geprägt sind, ist das trotzdem gut für euer Land, fernab mhm. von der Religion, mhm. wurde ich für meine Meinung auf mein Zimmer geschickt. Und ich als eine Person, die aus einer Familie kommt, in der man zu Diskussionen motiviert
ja.
hat
ja.
und zu Diskussionen angeregt hat, offen. Das ist ganz mhm. furchtbar. Und mhm. Das führte dann dazu, dass ich, weil ich eh relativ unglücklich da war und es da auch Situationen gab, wo durch Missverständnisse, durch falsche Kommunikation auch echt Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Ich war irgendwann mal irgendwie nachts ausgesperrt auf der Straße, weil da irgendwas in der Schlüsselabsprache nicht funktioniert hat. Ich dann irgendwann gesagt habe, nein, ich möchte die Gastfamilie wechseln. Das war nach etwa 6 Wochen.
Nach 6 Wochen schon.
Ja.
Hatten die, wie viele Kinder hatten die?
Gar keine.
Ach, die hatten gar keine Kinder.
Die waren auch Mitte 60 und mhm. das war auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl hatte, dass da auch irgendwie kein Verhältnis zueinander mhm. entstanden
ja,
ist.
Ja.
Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte die Gastfamilie wechseln.
Okay.
Es wurde auch einfach schlimmer. Es wurde mhm. irgendwie, wir haben dann irgendwie nicht mehr richtig reden können miteinander mhm. und alles. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne die Gastfamilie wechseln. Und mit meiner zweiten Gastfamilie hatte ich ein ganz tolles Verhältnis.
Mhm. Hatten die Kinder?
Die hatten Kinder, die zwar auch schon groß waren, also mhm. die waren tatsächlich auch schon so, ich glaube, Ende 50.
Mhm.
Aber das waren ganz tolle Menschen. Die hatten verstanden, dass Bildung irgendwie eines der wichtigsten Güter mhm. ist, die wir haben. Die
mhm.
haben alles geopfert, um ihre Kinder auf gute Schulen schicken mhm. zu können,
okay.
die jetzt wiederum tolle Jobs haben und mhm. ihre Kinder irgendwie auf gute mhm. Schulen schicken mhm. können. Und die sich auch irgendwie reflektiert mit diesen Problemen im Land auseinandersetzen mhm. konnten. Und mit mhm. denen hatte ich ganz, ganz tolle Gespräche, die mir unfassbar weitergeholfen haben, auch im Nachhinein damit mhm. umzugehen. Und
okay.
das war auf jeden Fall nochmal sehr gut.
Hast du denn dann, also die Umstände in der Schule wurden ja wahrscheinlich auch nicht besser. Wo war ein Punkt für dich erreicht, wo du gesagt hast, obwohl du die Familie gewechselt hast und dich mit denen dann gut verstanden hast, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich breche das ab hier?
Also es gab 2 Dinge, würde ich sagen. Das eine war einfach ein sehr heftiges Erlebnis. Ich war einmal nachts alleine zu Hause, weil meine Gastfamilie übers Wochenende verreist war, was auch völlig in Ordnung war für mhm. mich. Es war abgesprochen mit Nachbarn etc., wo versucht wurde, bei uns einzubrechen.
Warst du, weil du warst war in einem anderen, ja, aber du warst in einem anderen Viertel jetzt, also in einem anderen Stadtteil? Oder?
Nee, das war im gleichen Stadtteil.
Ach, es war derselbe Stadtteil, okay.
Mhm.
Und das zweite?
Das zweite Erlebnis war etwas, wo ich dann wirklich gemerkt habe, was das mit mir macht. Da war ich wirklich in einem Stadtteil, super friedlich, Innenstadt in Kapstadt. Und es ist eine total, total nette Gegend. Und ich stand auf der Straße und stand irgendwie an der Ampel und von hinten hat mich jemand nur, ich glaube, nach dem Weg gefragt, nach irgendwas mhm, gefragt.
Mhm.
Und ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich so Angst hatte, dass jetzt irgendwas passiert
ja.
und irgendwas. Und ich wirklich gemerkt habe, ich habe nur noch geweint
ja.
und ich habe nur noch gezittert.
Mhm.
Und ich echt gedacht habe, was macht das mit mir gerade? Das,
ja.
das bin ja nicht mehr ich,
ja.
dass ich nur noch Angst habe. Und,
okay.
dass ich, und das häufte sich dann auch. Und das, wo ich einfach gesagt habe, das tut mir nicht mehr gut, das geht nicht mehr.
Mhm. Also ich finde das großartig, dass du das gefühlt hast, dass du gespürt hast, das verändert mich, das macht etwas mit mir und das tut mir nicht gut. Doch du hattest ja mit Sicherheit nicht nur schlechte Erlebnisse dort. Da waren doch mit Sicherheit auch, es war ja nicht alles schlecht, es waren mit Sicherheit auch schöne Sachen dabei. Worüber kannst du da berichten?
Also natürlich war es so, dass wir irgendwie, Südafrika ist ein traumhaft schönes Land, auch gerade die Kapregion hat wunderschöne Gegenden. Es ist tolle Natur. Ich würde jedem empfehlen, mal auf den Tafelberg hochzuwandern. Wir waren surfen mit den anderen Freiwilligen und wir haben auch viel uns angeschaut. Und auch ganz wichtig war, glaube ich, der Kontakt mit den Südafrikanern vor Ort. Ich habe heute, auch 2 Jahre später, noch guten Kontakt mit meiner Gastfamilie, guten Kontakt mit südafrikanischen Freunden, die ich da kennengelernt habe, in irgendwelchen Pubs und in der Universität. Und natürlich auch so dieses Gefühl, eine fremde Kultur kennenzulernen. Ich glaube, was dann irgendwann überwogen hat, ist, dass du gemerkt hast, dass das Land kennengelernt hat, für einen selbst nur die Auszeit war und das Fliehen vor der Situation, die mich dann immer untergründig doch mehr beschäftigt hat und unter der ich gelitten habe.
Das heißt praktisch, das hat nicht mehr ausgereicht, diese schönen Erlebnisse, das andere hat einfach überwogen. Und genau. Julia, du hast dich dann dazu entschieden, das Land zu verlassen. Bist alleine zurückgeflogen. Als du im Flieger saßt, Julia, hast du da das Gefühl gehabt, versagt zu haben?
Also als ich im Flieger war, war das Thema eigentlich für mich beendet.
Okay.
Ich glaube, die Entscheidung oder beziehungsweise dieses Prozedere von Versagen, das war davor. Weil der Gedanke kommt in dir auf, dass du dich fragst, warum mache ich das denn? Mich zwingt ja keiner, ich muss
Richtig.
Das nicht machen.
Ich bin ja freiwillig
hier. Warum ziehe ich das gerade durch? Und ich dann irgendwann für mich immer mehr gemerkt habe, dass von einem, das, wie ich am Anfang hingegangen bin, Horizont erweitern, ich möchte das hier, ich möchte mehr lernen, das eben immer mehr zu so einem quälenden, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich habe ja gesagt, ich gehe da 6 Monate hin. Und man sich immer mehr die Frage stellt, warum tue ich das denn gerade? Also warum bin ich hier? Und eben auch mein Umfeld immer mehr gesagt hat, Julia, niemand ist enttäuscht von dir. Wir finden das viel, viel beeindruckender und das ist es ja im Endeffekt auch.
Die Größe zu haben, abzubrechen, zu sagen, es tut mir nicht mehr gut und ich wähle jetzt einen neuen Weg.
Also wirklich sehr gut zusammengefasst hat das mein Papa, der irgendwann sagte, Julia, der dümmste Spruch der Welt ist doch, wer A sagt, muss auch B sagen. Nein, wenn man erkennt, dass A Blödsinn ist, dann muss man doch nicht B sagen.
Nee.
Also, und dann war irgendwann so der Punkt, dass ich wirklich für mich entschlossen habe, nein, ich muss das nicht durchziehen. Und ich glaube, dass das irgendwie, ja, natürlich war das schwierig für mich am Anfang, auch als eine Person, die bis jetzt immer problemlos alles im Leben geschafft hatte und die immer nur auf der Überholspur unterwegs war.
Immer offen, neugierig und das brache ich und das probiere ich aus und völlig optimistisch, also so kenne ich dich auch. Du kamst dann zurück, warst dann wieder angekommen in Deutschland. Wir haben dann öfter mal telefoniert. Mich hat diese Erfahrung wirklich, also ich fand das schlimm, diese Geschichte, die du da erlebt hast. Das hat ja was mit dir gemacht, auch im Nachhinein. Ja, also diese Erlebnisse auch zu verarbeiten, dass du natürlich jetzt auch dir überlegen musstest, was mache ich jetzt weiter, ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass du zu mir gesagt hast, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Also du warst, so habe ich dich wahrgenommen, auch voller Angst, oh Gott, wieder irgendwo hin oder was auszuprobieren und das geht wieder schief. Und nee, dass man dann so erstarrt, sage ich jetzt mal. Ne? Was war das für ein Gefühl? Kannst du dich daran erinnern? Also ja, einfach dieses, ja, sich nicht mehr trauen wollen.
Also das Schlimmste war eigentlich die Erkenntnis in Deutschland. Ich dachte ja, ich komme dann zurück und ich lande in Frankfurt und die Welt ist wieder schön. Weil hier gibt es ja sauberes Wasser und hier ist keine Gefahr. Ich könnte um 4 Uhr nachts nackt mit Geldscheinen wedeln durch die Straße laufen. Es wird gar nichts passieren.
Ja.
So, super. Und so war es aber nicht. Ich war trotzdem noch fix und fertig mit der Welt. Ich habe trotzdem noch einfach enorme Probleme gehabt, irgendwie wieder in diese Normalität zurückzufinden. Und dieses ich trau mich nicht weitet sich natürlich aus, weil du, das ist ja wie eine Verletzung irgendwie. Du hast deine Seele wurde da irgendwie angegriffen und du musst irgendwie rausfinden, wie du wieder das stärkst und wie du das heilst. Und das weitet sich dann echt zu skurrilen Situationen aus. Ich hatte immer Angst, Zug zu fahren, weil das dann sowas, da kann was schief gehen, da sind ja fremde Menschen und vielleicht passiert da was und ich habe die Situation nicht völlig im Griff irgendwie, wie, und das ist ja irgendwie auch neu und fremd. völliger Schwachsinn. Also das habe ich auch rational selbst gemerkt. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschalten.
Viele tun das aber nicht. Also viele machen dann so, also das sind natürlich wirklich sehr extreme Erfahrungen, aber jeder hat andere Erfahrungen, macht andere Erfahrungen und für jeden ist etwas, ja, was für dich jetzt vielleicht nicht schlimm ist, ist für den anderen ganz fürchterlich und umgekehrt genauso, ja. Ja, aber die Menschen geben sich dann wirklich auf. Also sie haben diese Erfahrung gemacht und trauen sich da gar nichts mehr. Wie ging das dann weiter mit dir?
Also was ich schnell gemerkt habe, ist, dass ich eine Kombination brauche aus, ich darf mein Hirn nicht zu sehr mit sich allein lassen. Mhm. Ich habe dann angefangen einfach ein bisschen zu kellnern, hatte den Job ja dann auch durch dich bekommen und das hat mir gut getan in dem Sinne von, ich kriege irgendwie einen Ablauf in meinen Tag rein und ich bin nicht nur mit meinen Gedanken allein. Mhm. Dann habe ich ziemlich stark gemerkt, dass natürlich, ist ja auch klar, so eine Angst vor Fremde und vor was anderem irgendwie da ist. Und dann
was Neuem.
Ich auch, genau, und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, okay, das geht nicht. Ich muss dem entgegensteuern. Mhm. So, wenn man sich den Knöchel verstaucht, dann muss man irgendwie Physiotherapie machen, um es wieder zu belasten. Mhm. Ich muss mich kleinen Challenges aussetzen. Und dann bin ich einfach immer wieder Freunde besuchen gegangen. Ich bin irgendwie bei Freunden in Zürich gewesen. Ich habe meinen Onkel in Genf besucht. Ich bin in Berlin gewesen und mit jedem Mal gewinnst du wieder ein bisschen Vertrauen, dass ja nichts passiert. Mhm. Und gewinnt dein Gehirn auch wieder die Chance, irgendwie einschätzen zu können, okay, das ist jetzt hier gerade der ICE nach Heidelberg. Hier wird keine Schießerei stattfinden. Mhm. Das ist okay.
Ja, aber wichtig, durch solche kleinen Schritte eben und sich ja eine gute Erfahrung damit zu machen, dass man sich da wieder zutraut auch, ja. Ja, zum Thema gute Erfahrungen machen. Du bist dann 3 Monate später, bist du mit deinen Eltern nochmal nach Südafrika gereist. Das war ja praktisch ursprünglich so geplant. Deine Eltern wollten dich abholen nach deinem ja, sechsmonatigen Aufenthalt dort. Und ihr wolltet dann gemeinsam dort einen Urlaub machen.
Genau, also ich muss sagen, ich hatte eine riesengroße Angst natürlich davor, weil ich irgendwie, also damit hatte das ganze Übel angefangen und das wird bestimmt alles nochmal viel schlimmer machen, wenn ich jetzt nochmal dahin gehe. So war es aber nicht. Es war eine total positive Erfahrung, weil mit dem Abstand, mit auch dieser Sicherheit, mit den Eltern dorthin zu fahren, die einem ja immer, Familie gibt einem immer riesengroße Sicherheit, hat mir einfach, ja, dieses Land nochmal aus einer ganz anderen Perspektive näher gebracht, hat mir gezeigt, dass irgendwie das ein wunderschönes Land ist, dass es wahrscheinlich wenige so schöne Länder auf dieser Welt gibt, die so vielfältig sind und so bunt und in denen auch so viele tolle Dinge sind. Und ich war mit meiner deutschen Familie dann auch bei meiner Gastfamilie in Südafrika. Auch das war ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung irgendwie. Und das hat mir insgesamt, diese Reise hat mir unglaublich geholfen, auch meinen Frieden mit diesem Land zu schließen, weil ich irgendwie nicht,
ganz, ganz wichtig, ja,
nicht mehr dem Land die Schuld daran gebe. Das ist ein ganz tolles Land. Aber natürlich passieren da irgendwie Dinge, die nicht schön sind. Aber das hätte auch überall sonst passieren können. Überall auf der Welt passieren Dinge, die nicht schön sind.
Ja, das war eine ganz wichtige Erfahrung für dich, einfach nochmal das für dich so abzuschließen. Ja. Ich sag jetzt mal, was würdest du denn unseren Zuhörern so mitgeben aus deiner, ja, jungen Summe der Erfahrung, die du gemacht hast? Es hat was mit dir gemacht. Was könntest du auch anderen mitgeben?
Ich glaube, das, was es am meisten mit mir gemacht hat, ist, dass ich gelernt habe, auf mich selbst zu hören. Dass ich mich auch fern von irgendwelchen Erwartungen selbst am besten kenne und dass ich selbst auch sagen kann, hier, mir geht es gerade nicht gut. Dann habe ich sehr viel, glaube ich, gelernt über darüber, dass die Psyche einfach ein ernstzunehmendes Organ von unserem Körper ist und das genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie alles andere auch.
Ja.
Dass wenn man sich ein Bein bricht, dann muss man sein Bein schonen und muss das wieder aufbauen.
Ja.
Wenn man seelisch ein Problem hat, dann muss man irgendwie einen Weg finden, sei das jetzt, indem man eine Therapie macht, sei das jetzt, indem man langsam lernt, damit umzugehen, aber man muss sich genauso viel Zeit damit nehmen und man muss es genauso ernst nehmen und es ist auch genauso ernst zu nehmen, denn es schränkt genauso ein, es schränkt irgendwie dein Leben ein und es belastet genauso sehr. Und ich glaube, dieses auf sich selbst hören und auch ja, seine seelischen Probleme genauso ernst zu nehmen und sich auch nicht dafür zu schämen. Ich habe, weiß Gott, mir Sorgen gemacht, wie komisch die Leute mich jetzt finden werden, weil ich jetzt mal ein Problem habe. Und ich hatte 18 Jahre meines Lebens lang irgendwie überhaupt keine Probleme. Und das erwarten die Leute ja nicht von mir. Mhm. Aber das ist völlig in Ordnung und das kann man auch nicht steuern und das passiert.
Ja, und es gehört zu deinem Leben, ja, es gehört zu deinem Weg. Und ich denke, es ist auch wichtig, das zu schätzen, auch diese Erfahrung, weil sie hat etwas mit dir gemacht und es hat auch etwas für dich verändert. Einfach auch das Bewusstsein für dich selbst. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und es macht auf jeden Fall auch stärker.
Ja.
Also ich sage, das ist eine der Erfahrungen im Leben, die mich am stärksten gemacht hat, damit zu lernen, umzugehen und ja.
Mhm. Toll. Ich muss sagen, Julia, im Podcast, die Zuhörer sehen dich natürlich nicht, aber ich muss sagen, es war wirklich ein ganz, ganz emotionaler Austausch. Das habe ich auch gemerkt. Ich finde es ganz großartig, dass du so offen auch darüber sprichst. Das waren wirklich, wirklich sehr einschneidende Erlebnisse, auch wie du das darüber berichtet hast. Also man hat das jetzt auch an deiner Körperhaltung gemerkt. Ich finde das richtig toll, richtig mutig auch von dir, dich mit mir darüber auszutauschen, dass du dich mit mir darüber ausgetauscht hast. Aber ich denke, du hilfst damit ganz, ganz vielen, ja, also die das hören und die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Jetzt vielleicht nicht im Ausland, aber irgendwie einfach eine andere Erfahrung, einfach ja zu merken, wie wichtig es ist, mit sich selbst bewusst auch umzugehen, ja, und achtsam mit sich selbst zu sein, ja. Und auch zu lernen, dass man eben ja die Erfahrungen, auch die schlechten, eben auch für sich nutzen kann und einfach da auch für sich selbst einen neuen Weg einschlagen kann. Julia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für diesen offenen Austausch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du hier bei mir warst. Dankeschön.
Ja, ich mich auch.
Überlege du für dich nochmals, wann und welche Erfahrungen hast du in deinem Leben gemacht, die dich verändert haben und wodurch du dich in gewissen Bereichen weniger traust oder ausprobierst. Vielleicht ist dir bis zum heutigen Tage gar nicht bewusst, dass es genau an der Erfahrung lag, die du gemacht hast und du dich unbewusst in dein vermeintlich sicheres Schneckenhaus verkrochen hast. Doch das Leben ist Veränderung, wie ein Fluss, der stetig fließt. Immer im Vertrauen, dass es um die nächste Ecke auch weitergeht und ganz groß werden kann. So wie bei Julia auch der Fluss weitergeflossen ist und sie ja ihre Erfahrungen für sich selbst genutzt hat. Solche Erfahrungen, die in deinen Augen im ersten Moment als schrecklich grauenvoll oder die Hölle auf Erden angesehen werden, wollen dir tatsächlich nur helfen, dich weiterzuentwickeln und auch innerlich zu wachsen. Das Leben spielt immer für dich, nicht gegen dich, auch wenn es für dich zunächst nicht unbedingt den Anschein hat oder sich als Widerspruch erweist. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen, sofern du die Sichtweise darauf veränderst und für dich selbst auch bewusst wirst und achtsam wirst. Tut mir das noch gut, wo ich jetzt im Moment auch bin? Es geht nicht um das, was geschieht im Leben, sondern um das, wie gehe ich damit um? Die Schwäche in Stärke zu verwandeln. In kleinen Schritten. Das Licht auf das vermeintlich Schlechte zu richten und es bewusst betrachten. Doch die schlechten Erfahrungen veranlassen die Menschen dazu, immer weniger auszuprobieren und sich mutig zuzutrauen. Und das führt wiederum Schritt für Schritt dazu, dass die Menschen sich langsam, aber sicher selbst aufgeben, bevor sie sich überhaupt erst mal selber kennengelernt haben. Da kommen dann solche Aussagen, tja, habe ich schon alles probiert, hat eh keinen Zweck. So wie Julia vielleicht zu sich selbst sagen könnte, nee, ich mache das nicht mehr. Ich habe solche Angst, dass das nochmal schief geht. Einfach immer wieder anhalten, tut mir das noch gut, so wie es im Moment ist. Ich motiviere dich, mache auch Fehler oder Erfahrungen, denn die stärken und bringen dich weiter. Immer. Gehe stolz und mutig deinen eigenen Weg. Löse dich dabei vom sogenannten Mainstream. Es ist egal, was andere über dich denken oder was dem vorausgegangen ist. Du bist richtig so, wie du bist. Richte deine Energie, dein Bewusstsein konsequent darauf aus, was dich ausmacht, mit allem, was dazugehört. Das wunderbare Gesamtpaket. Das Leben meint es immer gut mit dir. Vertraue. In dem Wort Vertraue steckt das Wort Traue drin. Traue dir zu, für dich die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dich innerlich wachsen lassen. Du bist es so wert. Sofern du Fragen dazu hast oder dich noch etwas beschäftigt nach diesem wirklich sehr emotionalen Podcast, schreibe mir gerne unter kontakt@katrinschumann.de oder auf Instagram katrinschumann_speakerin. Ich antworte tatsächlich immer selbst. Falls du Interesse daran hast, dich weiterzuentwickeln, an dir zu arbeiten und mehr über dich selbst zu erfahren, schaue immer wieder auf meine News- und Events-Seite unter www.katrinschumann.de. Ich habe spannende Veranstaltungen, Workshops oder Treffen dabei, die dich ansprechen. In meinem nächsten Wegweiser-Podcast geht es um die derzeit aktuelle Coronavirus-Infektion, die die Menschen, ja, und auch die Welt verändert. Und darauf möchte ich mit einem Sonderpodcast zum Thema Motivation auch in Krisenzeiten reagieren. In meinem regulären Wegweiser-Podcast habe ich zum ersten Mal im April einen männlichen Studiogast und darüber freue ich mich ganz besonders. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und wie wichtig es dabei ist, authentisch zu sein und das selbst zu leben, was wir sagen. Dir wünsche ich nun ganz viel Mut, neue Dinge auszuprobieren und dich zu trauen, das zu tun, was du von Herzen gerne tust. Und das ganz oft, immer wieder aufs Neue. Dafür ist das Leben da, dich auszuprobieren, Erfahrungen zu machen und dich dennoch immer wieder in deinem wunderbaren Kern selbst zu entdecken. Und dein Herz ist dabei verlässlich. Es erinnert dich immer wieder daran, dass da noch so vieles ist, was auf dich wartet. Und wenn du die richtigen Worte dafür suchst und wissen willst, wie du dich mit deinen eigenen Worten selbst bestärkst und wie du verbindlicher mit dir selber reden kannst, lies einfach meinen März-Motivations-Blogpost unter www.katrinschumann.de. Bleibe, wie du bist, einfach wunderbar und sehe jeden Tag die vielen Geschenke, die das Leben dir gibt. Und denke immer daran, du bist so kostbar und wertvoll und hast das Beste überhaupt verdient. Gestatte es dir auch. Du darfst und du kannst. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.